Camping-Idylle mit Mord. Mord im Himmelreich ist der erste Cosi-Krimi von Andreas Winkelmann. Wir kennen ihn sonst nur mit heftigen Thrillern, wo sich Täter und Opfer auf eine Art begegnen, wo sich Lesern die Haare sträuben und man sich in einem Alltag auch immer mal wieder umblickt, ob da nicht doch jemand folgt. Ja, nun gibt es eine Leiche in einem Naherholungsgebiet und ein niedlicher Hund treibt auf einem SUP. Eine ganz andere Situation, aber definitiv auch Krimi. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit dem Autor. Hallo Andreas Winkelmann.
Ja, hallo, grüß dich.
Sag mal, Mord im Himmelreich. Herzlichen Glückwunsch erstmal für diesen wahnsinnigen Einstieg auf Platz 3.
Dankeschön.
Ja, wie ist das denn eigentlich? Es ist dein erster Krimi im eher seichteren Segment, als du es sonst gewohnt bist. Was hat denn dazu den Ausschlag gegeben?
Mein Wunsch, auch mal etwas mit mehr Humor und weniger Abgrund und Blut und Gemetzel zu schreiben. Den trage ich schon eine ganze Weile mit mir rum. Nun ist das dann aber nicht ganz so einfach, wenn man schon als Thriller-Autor bekannt ist, da nochmal das Genre zu wechseln. Aber ich bin auch ein Mensch mit Humor, hoffe ich zumindest, auch wenn der manchmal merkwürdig anmutet. Und trage das eigentlich bei meinen Veranstaltungen auch immer mit. Und deswegen war der Wunsch schon etwas länger da. Jetzt hat es endlich mal geklappt.
Okay, und dein Protagonist, also Björn Kopernikus, der fühlt sich ja anfangs auch durch diesen Vorfall eher gestört, ne? Also ich hätte jetzt erwartet, wenn mir jemand sagt, ah, da ist ein Toter, dass ich auch ein bisschen erschrockener bin. Aber er denkt ja so, oh, und jetzt so früh am Morgen vorm Kaffee. Und ja, da wollte ich dann mal wissen, welche Eigenschaften musste er eigentlich bekommen, damit du mit dieser Hauptfigur zufrieden bist?
Er brauchte eine ganze Menge Eigenschaften, die ich selber besitze, fand ich. Ich habe also den Björn Kopernikus auch ein bisschen nach mir entworfen. Und er ist ja erstmal gestört dadurch, dass überhaupt irgendwas passiert am frühen Morgen, bevor er seinen ersten Kaffee hatte. Das mit der Leiche stellt sich ja etwas später erst heraus. Aber selbst das steckt er eigentlich ganz gut weg. Denn er ist ja ein ehemaliger Schauspieler, der sich auf die Rolle des Tatortkommissars sein Leben lang vorbereitet hat. Er hat zwar nie wirklich eine Leiche gesehen, aber das hat ihn wahrscheinlich doch cool gemacht, den im Umgang mit solchen Situationen. So wie mich mein Schreiben im harten Thriller-Segment auch cool gemacht hat im Umgang mit solchen Situationen. Ein bisschen brummig, ein bisschen cool und mit einem trockenen Humor gesegnet, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, und deine Annabelle Schäfer, also die kann ja kaum gegensätzlicher sein. Aber sie ist gleichzeitig auch für uns Leser so ein perfekter Ausgleich. Ja, und das Team wirkt insgesamt ja dann sympathisch. Gab es für Sie eigentlich ein Vorbild, ein lebendes Vorbild?
Ja, es gibt auch für die Annabelle ein lebendes Vorbild. Es gibt auch für den Hund Pinguin ein lebendes Vorbild. Beide spielen in meinem Leben eine Rolle. Das macht es für mich beim Schreiben einfacher. Ich kann mich also an realen Figuren orientieren, wenn ich die Charaktere entwerfe. Und muss mich nicht dauernd fragen, wie war die Haarfarbe oder die Augenfarbe oder was würde die Person in dieser Situation tun. Ich habe ja ein Bild vor Augen.
Ah, stimmt. Eine Persona erstellt, im Prinzip nur abgeschrieben, ne?
Ja, aus dem Leben abgeschrieben, genau. Das ergibt ja sowieso die authentischsten Charaktere, würde ich sagen.
Ja, genau. Und wieso Himmelreich? Also das gibt es ja auch tatsächlich bei Berlin, ne?
Genau, es gibt den Campingplatz Himmelreich vor den Toren von Potsdam, nahe der kleinen Ortschaft Kaput, in der schon Einstein sein Sommerhaus hatte. Und auf den Seen rings um das Himmelreich ist auch schon Einstein gesiedelt. Und entstanden ist die Idee, das da spielen zu lassen, als mein Hörbuchsprecher und Freund Charles Rettinghaus mich dorthin eingeladen hat. Der hatte ein kleines Hausboot liegen und das war relativ neu und er wollte es mir natürlich zeigen. Und dann bin ich da im Sommer mal hin und habe den Campingplatz Himmelreich durch meinen Freund Charles kennengelernt. Und das war eine sehr eigentümliche Situation, weil wir abends unter einem schönen Sternenhimmel auf der Dachterrasse seines Hausbootes saßen. Es war eine lockere Runde, es wurde viel getrunken, nicht nur Wasser, muss ich dazu sagen. Es war nicht nett, bis auf eine Person, die war nicht so nett. Mit der wollte sich auch irgendwie niemand unterhalten. Die war unsympathisch und hat immer nur Monologe geführt. Und dann hat sich später, also in diesem Jahr herausgestellt, zu dem Zeitpunkt, als wir mit dieser unsympathischen Person dort auf dem Hausboot saßen, hatte der 3 Monate vorher in Berlin eine Frau getötet. Das war also ein echter Killer, mit dem wir da an dem Abend zusammensaßen. Und ich habe das nicht gemerkt. Obwohl ich ja Expertise habe eigentlich auf dem Gebiet, habe ich das nicht gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn es so interessante Menschen dort im Himmelreich gibt, dann ist das meine Location für meinen Cozy Crime.
Ich hätte jetzt fast vermutet, dass dieser Mensch jetzt ja unterm Sub geklebt hätte.
Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht zu viele Persönlichkeitsrechte verletze, wenn ich schreibe. So diente mir das nur als Inspiration für die Location. Ich habe die Person, die da im wahren Leben einen furchtbaren Mord begangen hat, rausgelassen aus der Geschichte.
Ja, ist vielleicht auch besser, genau. Ja. Aber wenn du jetzt so an solchen Orten tatsächlich bist, ne, und du siehst das so, siehst du dann auch direkt die Stelle, hier könnte doch eine Leiche liegen, Mensch, da könnte ich doch drüber schreiben. Wie geht dir das da?
Ja, ich gehe tatsächlich mit einem solchen Blick durchs Leben. Das mache ich aber immer. Also die Augen auf, die Ohren auf, sich selber ein bisschen zurücknehmen, mitbekommen und registrieren, was um einen herum passiert und das auch wirklich bewusst aufnehmen. Das finde ich ist eine Grundvoraussetzung dafür, wenn man schreiben will. Ob das jetzt im Himmelreich war und ist oder ob das, wenn ich auf einer Geburtstagsfeier sitze und den Menschen zuhöre und Dinge davon mitnehme, das mache ich eigentlich immer. Das erstmal macht es mir auch Spaß und zum anderen bekomme ich auch so meine Ideen direkt aus dem Leben und auch meine Charaktere direkt aus dem Leben. Und sie sind nicht einfach nur ausgedacht, sondern haben immer auch irgendeinen realistischen Bezug.
Das hatten wir ja eben schon abgeschrieben, ne? Die Person. Ja. Und ich hatte auch deine Tour verfolgt, wie du um die Ostsee geradelt bist mit dem Zelt, ne? Und jetzt mit diesem Camping-Krimi halt, was liebst du denn eigentlich so am Camping?
Ja, der Campingkrimi hat sich daraus ein bisschen ergeben, aus meiner Lust an Outdoor-Abenteuern. Also wenn jemand Camping-Expertise hat, dann ich, denn ich bin auf hunderten Campingplätzen gewesen auf meinen ganzen Touren, habe in jeglicher Form draußen geschlafen, ob unter freiem Himmel oder im Zelt oder eben dann mit dem Camper. Deswegen lag das auch nahe, dass ich mein Cozy Crime in diesem Milieu spielen lasse. Und was mich daran reizt, ist einfach ja das Draußensein. Ich mag gern im Zelt schlafen, ich mag gern draußen schlafen, ich mag gern die Natur erleben und mich mit ihr auseinandersetzen. Und direkt so das Leben auf dem Campingplatz finde ich unheimlich interessant. Weil alle Probleme, die wir im Alltag so haben, die bringen die Menschen ja auch mit auf den Campingplatz. Und da wird das nochmal komprimiert, weil man dort auf andere Menschen trifft, die man ja nicht kennt. Also es ist eine Ausnahmesituation und alles findet in der Öffentlichkeit statt. Nichts kann dort geheim gehalten werden. Jedes Gespräch im Zelt oder im Camper bekommen die anderen auch mit. Und das finde ich super interessant für mich als Beobachter.
Das macht man sich auch manchmal gar nicht so bewusst, dass so eine Zeltwand eigentlich keine Mauer ist, ne?
Überhaupt nicht.
Was würdest du denn eigentlich im Erstcamper raten?
Einem Erstcamper raten? Oh, kommt drauf an, wie man unterwegs ist. Also wenn man jetzt mal das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ganz wichtig, den Wasserschlauch nicht vergessen. Ich habe das so oft gehört, dass die Menschen, die sich ein Wohnmobil mieten, um das mal auszuprobieren, keinen Wasserschlauch dabei haben, um die Tanks des Campers aufzufüllen. Und dann hat man ein Problem und möglicherweise nimmt man dann einen Schlauch, der schon seit 10 Jahren in der Sonne liegt und der ein reges Algenleben auf der Innenseite hat und das landet dann in den Tanks und den Wasserleitungen des Campers. Das ist also schon mal ganz wichtig. Und wenn man mit einem Zelt unterwegs ist, es kommt darauf an, bin ich allein unterwegs oder mit einem Freund oder einer Freundin, welche Größe vom Zelt ich wähle. Manchmal bietet es sich auch an, jeder hat sein eigenes Zelt, um so ein bisschen Privatsphäre zu haben und Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Da sollte man sich im Vorfeld schon Gedanken darüber machen.
Das sind beides total wichtige Hinweise, das stimmt. Ja. Was war denn eigentlich mal das Spektakulärste, was du auf so einer solchen Reise durch die Natur erlebt hast?
Ich war unlängst, also in diesem Jahr, auf einer Trekking-Tour in Nepal im Himalaya. Das war schon sehr spektakulär, weil die Natur, die Umgebung da nochmal eine ganz andere ist und man sich in einer ganz anderen Kultur bewegt. Was das Abenteuerliche angeht, war es ganz sicher im Sarek-Nationalpark in Schwedisch-Lappland, als nachts um 4 ein Orkan aufdrehte und mein Zeltgestänge zerbrach und mir dieses nasse Zelt ins Gesicht drückte, bei ungefähr +1 oder 2 Grad. Es war also noch richtig kalt dazu. Und dann kannst du in dem Zelt nicht bleiben, musst da raus in den Regen, musst versuchen, das alles irgendwie einzutüten, wirst nass und hast keinen Schutz mehr. Das sind so Momente, da denke ich mir, Andreas, Herrgott nochmal, warum bist du nicht zu Hause geblieben auf der Couch vorm Fernseher mit dem Kaminfeuer an? Was tust du dir hier wieder an? Ja. Das vergesse ich aber ein paar Wochen später und denke dann schon über die nächste Tour nach.
Ja, zum Glück. Käme für dich eigentlich auch sowas wie Glamping in Frage? Also es ist ja nur noch mal eine andere Art.
Och, ich kann schon auch ein bisschen Luxus genießen. Ich habe ja mittlerweile auch ein kleines Wohnmobil, mit dem ich häufig unterwegs bin, mit dem ich auch zu Lesungen fahre zum Beispiel, um dann direkt am Veranstaltungsort auch übernachten zu können. Das ist noch nicht unbedingt Glamping, zumal ich meine Ausstattung auch möglichst einfach halte. Aber es ist schon deutlich mehr Luxus, als im Zelt zu schlafen. Und auch ich werde ja nicht jünger und weiß das natürlich zu schätzen.
Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt so auf Tour bist und du hast die Möglichkeit, so einen Sub mal auszuprobieren, kannst du das eigentlich noch unbedarft?
Ja, ich lasse mir generell von meinen eigenen Gedanken und von meiner etwas kruden Fantasie, lasse ich mir solche Sachen nicht verderben. Und ich kann das schon voneinander trennen. Ich fahre wirklich sehr gerne Stand-Up-Paddling und gerade im Himmelreich ist das auch wunderschön, weil sich dort drei Seen miteinander verbinden und man so eine richtige Rundtour über mehrere Stunden machen kann. Das, bei tollem Wetter ist das wirklich wunderschön. Dann denke ich auch nicht dauernd darüber nach, wo ich die nächste Leiche verstecken könnte. Ich versuche das ein bisschen voneinander zu trennen, so wie ich auch generell auf meinen Outdoor-Touren nicht versuche, die nächste Idee für den nächsten Thriller zu finden, sondern eher so eine geistige Hygiene zu betreiben. Also sich wieder erden, wenn man draußen ist, die kreativen Batterien wieder aufladen und solche Sachen. Dafür dienen diese Touren eigentlich mehr, als neue Ideen zu finden. Allerdings lässt sich das nicht immer verhindern. Manchmal drängen die sich auch geradezu auf.
Ja, dann wollen die gefunden werden, nicht wahr?
Ja, die sind schon da und warten nur auf mich. Und wenn das bei einer Fahrradtour durch Skandinavien ist, dass ich irgendwo im schwedischen Wald ein Lost Place finde, ein richtiges Horrorhaus, das für einen Film erschaffen scheint. Besser kann man es sich gar nicht vorstellen und dann da natürlich reingehe und mich inspirieren lasse und dieses Haus dann in das nächste Buch einbaue. Das passiert unterwegs schon mal, ja.
Das sind Gelegenheiten, die darfst du nicht verpassen, genau. Wie ist denn das eigentlich für dich? Was schreibt sich denn einfacher? So ein Thriller, wo hier zum Beispiel so ein Killer sich in so eine Lauf-App einhackt, ne, um sich dann seinem Opfer aufzulauern, oder eben halt so einer, der eher humorvoll ist, was so auf so einem Campingplatz spielt?
Es geht in erster Linie dann mal um den Kriminalfall, der sowohl im Thriller als auch im Krimi steckt. Und der muss natürlich gut durchdacht sein, glaubwürdig, authentisch und möglichst so gestrickt sein, dass man am Ende davon überrascht wird, wo der Täter gesteckt hat in der Geschichte, dass man das nicht schon am Anfang ahnt. Da ist der Cozy Crime, wie ich diesen Krimi nenne, ähnlich wie der Thriller, nur ohne die Gewalt, die im Thriller noch dazu kommt. Und ich war ganz überrascht davon, dass ich so einen Mordspaß hatte beim Schreiben von Mord im Himmelreich. Darauf war ich gar nicht gefasst. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich ja schon bis dato 27 Thriller veröffentlicht habe und mir das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dieses neue Genre jetzt zu schreiben und mich selber dabei kaputt zu lachen, während ich schreibe, weil die Figuren so handeln, wie sie handeln, ist nochmal eine ganz andere Nummer und hat mir einen riesen Spaß gemacht. Das heißt nicht, dass ich nicht gern Thriller schreibe, aber das war nochmal eine Herausforderung für mich, die mich wirklich bereichert hat.
Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, halt, es gibt lebende Vorbilder halt für deine Figuren, aber es ist ja immer noch halt der Unterschied. Also wie fühlst du dich als Autor genau jetzt in diese Figur ein, damit die dann eben anders handeln kann, weil wir wollen ja auch nicht alles so die gleichen Figuren lesen.
Ich lasse es drauf ankommen beim Schreiben. Ich plane das ja nicht voraus. Ich plotte generell nicht, wenn ich schreibe, auch keinen Kriminalfall, wie der sich entwickelt und wo der Täter zu finden ist zum Beispiel. Das plotte ich vorher nicht. Das entwickelt sich, während ich die Geschichte schreibe. Und so halte ich es auch mit den Figuren. Ich weiß natürlich, an welcher Stelle ich eine Figur brauche, aber ich weiß, bis ich es aufschreibe, noch nicht, welchen Charakter sie hat, wie sie sich entwickelt, ob sie überlebt oder nicht. Das entwickelt sich alles wirklich erst beim Schreiben. Und dann überlasse ich es meinen eigenen Emotionen, mich in die Figur hineinfallen zu lassen. Das klappt in der Regel immer ganz gut. Wenn ich mal nicht den richtigen Mut dafür habe, dann schreibe ich was anderes oder schreibe gar nicht. Aber in der Regel klappt das eigentlich ganz gut, mich da auf meine Intuition zu verlassen und sich die Charaktere auch ein Stück weit selbst entwickeln zu lassen. Und denen nicht vorschreiben zu wollen, was sie in der nächsten Situation tun. Manchmal wirkt das dann wenig authentisch.
Ja, interessant, genau. Und Ich habe jetzt auch das Hörbuch dazu gehört und war überrascht. Der Sprecher und eine Figur halt, oder ist ja gar keine Figur, ist ja ein richtiger Charakter dann, gleichen sich ja. Wie ist das? Musstest du dir extra etwas ausdenken, damit der Charles Rettinghaushalt dann da mitspielen kann? Oder kam das auch einfach so?
Das war eine ganz witzige Konstellation. Als ich an dem Manuskript gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich den Charles mit einbauen, weil ich kenne das Himmelreich nur durch ihn und er hat da ein Hausboot liegen, er passt eigentlich auch mit in die Geschichte. Und 2-3 Tage später rief er mich an und sagte, Andreas, ich hatte gerade eine Idee, warum baust du mich nicht in die Geschichte mit ein? Ich musste ihn also erstmal nicht mal fragen, er wollte das. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch will, mal gucken, was ihm alles noch so passiert. Das hat sich also gut so ergeben. Und die andere Figur ist ja der Inhaber des Campingplatzes Himmelreich. Ist im wahren Leben auch schon eine wirklich herausfordernde und herausragende Figur, die auch wie für einen Film oder für ein Buch geschaffen ist. Deswegen habe ich gleich gedacht, okay, den baue ich auch mit ein. Da bin ich dann aber vorsichtig. Das sind ja beides Freunde. Mit denen will ich es mir natürlich nicht verderben. Da muss ich beim Schreiben ein wenig vorsichtig sein. Wenngleich sie auch mit allem rechnen müssen. Das wissen die beiden aber auch. Und beide haben genug Humor und den richtigen Humor, um das auch tragen und ertragen zu können.
Er ist ja auch wichtig.
Ja, finde ich auch. Und bei einem Glas Wein abends, wenn sie dann vielleicht doch mal tief getroffen sind von dem, was ich mit ihnen angestellt habe, das lässt sich beim Glas Wein abends auf dem Hausbootdach dann wieder gerade rücken.
Genau, es ist ja auch erst fiktiv.
Genau.
Ja, Mord im Himmelreich ist der Auftakt einer Cosi-Reihe. Und die Reihe heißt ja Mord unterwegs, ne?
Mord auf Achse.
Oder Mord auf Achse, genau. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mehr verraten, um was es so künftig geht? Wechselt das Himmelreich oder wechseln nur die Figuren?
Theoretisch könnte ich ein bisschen was dazu erzählen. Das wäre aber wahrscheinlich kontraproduktiv, weil wo bliebe denn da die Überraschung? Also vom Gedanken her ist es tatsächlich so, der Untertitel ist ja Mord auf Achse. Das bedeutet, der Kopernikus ist mit seinem 30 Jahre alten Camper unterwegs, ist jetzt gerade mit dem Camper im Himmelreich, was aber nicht bedeutet, dass er da immer bleiben muss, denn er ist ja so eine Art Nomade, fährt auch durch die Gegend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser Reihe, solange sie auch dauern mag, das weiß ich ja jetzt noch nicht, hängt auch ein bisschen vom Erfolg ab, dass er auch an anderen Orten in Deutschland anzutreffen sein wird. Was der da erlebt und welche Fälle, Kriminalfälle sich da ergeben, das weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht.
Na, aber vermutlich ja doch irgendwelche Toten, ne?
In den meisten Fällen wird das sicherlich so sein, obwohl ich schon gerade bei diesem Cozy Crime auch bemüht bin, Kriminalfälle zu entwickeln. Also es muss ja nicht immer ein Toter da sein. Es kann ja auch jemand verschwunden sein, zum Beispiel. Ob der dann tot ist oder nicht, müssen wir dann nochmal rausfinden. Gewalt soll ja nicht so ein großes Thema haben im Cozy Crime. Hat es im ersten Fall ja auch nicht, obwohl es einen Toten gibt. Ja, ich weiß, aber nur einen.
Ja, und das ist auch unblutig.
Ja, genau.
Ja, wie sieht denn eigentlich dein perfekter Tag aus?
Also wenn ich so im Schreibprozess bin, dann wäre der perfekte Tag, dass ich den ganzen Tag für mich habe, dass ich nirgendwo hin muss. Dann stehe ich morgens um 6:30 auf und gehe dann so um 7:30 mit meinem Hund in eine Runde und sitze meistens so zwischen 8 und 9 irgendwann dann im Büro am Schreibtisch am PC und lege los und habe dann so 3-4 Stunden, in denen ich rein kreativ arbeite, also neu schreibe, neuen Text schreibe. Dann sind die kreativen Batterien meistens leer, viel länger geht es nicht. Dann mache ich was anderes für eine Weile, bevor ich dann am Nachmittag, frühen Abend nochmal wieder im Büro bin. Und es gibt ja noch viele andere Dinge zu erledigen, in der Redaktion zum Beispiel, arbeite an einem Text, der demnächst gedruckt wird, Hörbuch kürzen, Social-Media-Arbeit, Büroarbeit. Das gehört ja auch alles zum Schriftstellerleben mit dazu. Das wäre so der normale, perfekte Schreibtag. Den gibt es auch noch. Mhm. Den gibt es aber tatsächlich weniger, als man sich vorstellen mag, da ich auch viel unterwegs bin auf Veranstaltungen. Dann auch mal im Wohnmobil oder im Zug oder im Hotel schreibe, was ich früher nicht konnte, mir aber mittlerweile ganz gut angeeignet habe. Das klappt also auch.
Okay, und wenn du jetzt mal so frei hast?
Nicht schreibe?
Genau.
Wenn ich nicht schreibe, wenn ich mir Urlaub genehmigt habe sozusagen.
Genau.
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, ob ich den Urlaub hier verbringe oder tatsächlich wieder raus in die Natur fahre. Solche Sachen machen, wie zum Beispiel mal einen Monat im Himalaya tracken. Das ist natürlich, das kann man ja eigentlich nicht überbieten mit gar nichts. Da fühle ich mich so sehr als der Andreas Winkelmann, der ich bin, wie nie sonst. Außer vielleicht beim intensiven Schreiben. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich zu Hause bleibe, dann habe ich hier ein großes Grundstück. Da gibt es eine ganze Menge Arbeit. Rasenmähen, Garten etc. Bisschen Sport treiben, der Hund will auch immer beschäftigt werden. Solche Dinge, ganz normaler Alltag, den habe ich auch.
Und es ist ja ein Buchblog, wo du gerade einen Podcast aufnimmst. Kannst du mir noch einen Buchtipp geben?
Ist egal, welches Genre?
Deins. Dein persönliches Highlight.
Mein persönliches Highlight, okay. Da würde ich empfehlen, Ismail.
Okay.
Ich habe jetzt gerade den Autor nicht parat. Das Buch heißt aber Ismail. Und das ist nicht besonders dick und es handelt von einem Zwiegespräch zwischen einem Menschen und einem Gorilla. Man muss sich also darauf einlassen, dass die beiden sich verständigen können. Der Gorilla ist weise und unterhält sich mit dem Menschen darüber, was in der Evolution verkehrt gelaufen ist und warum wir all diese Probleme auf der Welt haben. Es gibt, glaube ich, kein Buch, für mich zumindest nicht, das mir mehr die Augen geöffnet hat.
Okay. Ja, das hört sich zumindest skurril genug an, dass ich da reinlesen würde. Okay, jetzt mal so als letzte Frage. An welchem neuen Projekt arbeitest du gerade?
Das trifft sich gut, dass du mir die Frage heute stellst. Ich habe für unser Gespräch hier habe ich nämlich die Arbeit an dem neuen Projekt kurz einmal unterbrochen. Das ist aber nicht schlimm. Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich dir deswegen nachstelle und dich
irgendwer meckert dich umbringe jetzt, dass oder du so, die weil du mir meine Zeit
genau
kannst.
Ja, nee, da gebe ich dir überhaupt nicht die Schuld. Und ich arbeite gerade an Mord im Himmelreich Band 2. Der wird nächstes Jahr im Herbst erscheinen. Genauer Tag steht natürlich noch nicht fest, aber ich musste natürlich ein bisschen im Voraus sein mit der Schreibarbeit. Und ja, der nächste Band wird wieder dort auf dem Campingplatz im Himmelreich spielen. Kopernikus ist noch da, Annabelle und Pinguin sind auch noch da und es gibt einen neuen Fall. Ich kann das verraten, was dann auch im Netz schon zu finden ist über diesen Fall. Ich habe mich gefragt, wie kann man denn einen normalen Alltag im Campingplatz aufbrechen. Es muss irgendwas Unvorhergesehenes passieren, was alles durcheinander wirbelt. Und mir ist aufgefallen, dass auf dem Campingplatz sehr wichtig ist, dass es morgens Brötchen gibt.
Ja, absolut. Und Kaffee. Ne?
Brötchen und Kaffee, genau. Also da bestellen ja, die meisten Camper bestellen ja dann Brötchen irgendwie im Restaurant oder an der Rezeption oder irgendwo und die müssen dann morgens geliefert werden, damit jeder ein tolles Frühstück hat. Was aber, wenn der Bäcker verschwindet? Und es werden keine Brötchen geliefert. Die Frage habe ich mir gestellt.
Das ist der
und darum
Horror,
geht's. Schlechthin. Das ist der Horror, ja. Genau. Und darum geht's im zweiten Band. Und ich habe schon wieder so einen Mordspaß beim Schreiben. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das läuft so richtig gut. Macht richtig Spaß.
Ja, perfekt. Da können wir uns auch drauf freuen.
Genau.
Okay, vielen, vielen Dank für diesen Einblick.
Ja, sehr gerne.
Ja, Mord im Himmelreich ist jetzt der Auftakt einer Cozy-Crime-Serie von Thriller-Autor Andreas Winkelmann. Er verbindet damit seine Liebe zur Natur mit dem Hang, fiktive Morde geschehen zu lassen. Das Resultat ist ein spannender Krimi mit sympathischen Figuren, die durch ihre Eigenheiten irgendwie zu Leuten werden, ja, die man aus der Nachbarschaft kennt. Die Rezension übrigens zu Mord im Himmelreich von Andreas Winkelmann findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.